Super 8, das Kinomagazin.
In wenigen Tagen beginnt in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft. Und Turniere wie dieses bedeuten für die Kinos im Land meist nichts Gutes. Biergärten mit Public Viewing locken und für Filme im Kino bleibt kaum noch Zeit. Man merkt es auch daran, dass bis Mitte Juli kaum größere Blockbuster starten, aus Angst vor dem Flop an der Kasse. Was also tun? Fußball im Kino zeigen oder den Laden gleich ganz dicht machen, um wenigstens die Betriebskosten zu sparen? Einige Kinos reagieren tatsächlich so, aber eine Lösung ist das natürlich nicht. Ein simples Konzept hat sicher viel, viel mehr Aussicht auf Erfolg, zumindest für die Programmkinos, nämlich ein gutes, anspruchsvolles Filmprogramm zu präsentieren, um allen Nicht-Fußballfans eine Alternative zu bieten. Ein Programm haben wir entdeckt, das uns ganz besonders angesprochen hat, in einem der bekanntesten und besten Programmkinos in Deutschland, im Arsenal in Berlin. Dort startet parallel zur Weltmeisterschaft eine Filmreihe mit dem Titel Let's Misbehave, Hollywood vor dem Hays Code 1930 bis 1934. Bis Ende Juli laufen dann im Arsenal 30 Filme aus einer der vielleicht interessantesten Episoden oder Etappen des alten Hollywood-Kinos, bevor ab 1934 dann das amerikanische Zensursystem den Hollywood-Filmen für viele, viele, viele Jahre ziemlich radikal beschränkte, zumindest in einigen Themen und vor allem in der Art und Weise, wie sie dargestellt worden sind. Darüber wollen wir sprechen mit Patrick Wilinski, der Hays Code, Patrick, oder genauer Motion Picture Production Code. Was hat es damit eigentlich konkret auf sich, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielen Hörern vielleicht gar nichts sagen wird.
Ja, ne, es ist seltsam, wenn wir von Zensur sprechen, denken wir an das heute asiatische Kino, iranische Kino oder früher zu Zeiten des Ostblocks an das Kino in Polen, in Tschechien, in der Sowjetunion. Also Zensur, das verbinden wir jetzt in der Kunst vielleicht nicht wirklich mit Amerika, aber dieser Hays Code, das war ein Zensurwerk, durchgesetzt 1934, um das etwas zu verorten, erschaffen aber schon 1930. Man muss das immer so ein bisschen im Auge behalten. Und das war ein selbst auferlegter Code der von Hollywoods Studiobossen, die Angst hatten, dass die Kirche, die moralinsaure Kirche, anfängt, das Kino und die Filme zu boykottieren. Wir sind, wie gesagt, Ende der 20er Jahre, der Tonfilm setzt sich gerade durch, das Kino ist jetzt kein Baby mehr, man weiß ganz genau, die Massen strömen rein, mit Charlie Chaplin hatte die Welt ihren ersten großen Superstar erlebt, also man kannte ihn in Japan, Shanghai, Berlin und Ouagadougou bis hin zu New York, also Kino war auch etwas sehr Globales geworden, Macht, Ruhm und vor allem Geld konnte man damit erreichen und haben und man war natürlich darauf angewiesen, dass die Leute ins Kino gingen. Und die Kirche sah Filme mit Sex, sah Filme mit Gewalt und fand das nicht ganz so gut. Und es gründete sich eine sehr obskure Organisation, die Catholic Legion of Decency, also die katholische Liga der Sauberkeit, so ins Unreine übersetzt, vor allem katholisch durchsetzt, die gesagt hat, wir gucken uns die Filme jetzt ganz genau an und verteilen Noten. Hat der Film zu viel Sex, hat der Film zu viel Gewalt? Und dann hat man sich in Hollywood gesagt, na gut, dann lass die bewerten und hat sich nicht lange gehalten. Das war 1930. 34 wurde das dann auch rein rechtlich durchgesetzt, dieses Zensursystem. Und dann konnte man halt sehr vieles nicht mehr zeigen, was man in dieser kurzen Phase davor zeigen konnte. Also es ist eine sehr wichtige Phase für Hollywood und es ist quasi der Moment, in dem die Zensur unsere Träume bestimmen wird. Und das ist etwas Radikales, das man, du hast recht, nicht sofort weiß.
Wenn ab 1934, um das mal ganz plastisch zu machen, auf einmal halt Küsse nicht mehr länger als 3 Sekunden dauern dürfen oder Gewaltszenen nicht mehr ausufern dürfen, Sex überhaupt grundsätzlich im Kino nicht mehr gezeigt werden darf, dann wirft das natürlich so ein bisschen die Frage auf, was konnte man denn in den Filmen sehen, die zwischen 1930 und 1934 entstanden sind? Also was ist das Markante, das Besondere an diesen Filmen?
Es ist eine unglaubliche Zeit für das Kino. Es sind 4 Jahre und dieses Kino, wie gesagt, es ist raus aus den Kinderschuhen. Es ist auch nicht mehr wirklich Teenagerzeit. Das wird langsam erwachsen. Und dieses ganze eskapistische, fantastische, dieses dokumentarische, was man am Anfang hatte, Stichworte Lumière-Brüder oder Méliès, ne, also die Versuche mal zu erzählen, später D.W. Griffith. Jetzt hatte das Kino einen Moment erreicht, wo es gesagt hat, ja, jetzt müssen wir auch die richtigen Seiten des amerikanischen Lebens erzählen. Hier nicht nur Komödien mit dem Wasserschlauch abgespritzt werden und so. Nein, nein. Man begann dann zum Beispiel aus der Sicht eines Killers zu erzählen, aus der Sicht eines Bankräubers zu erzählen, Geschichten von Prostituierten zu erzählen, die nicht nur Geschichten der Läuterung waren, des Scheiterns, des Erkennens des eigenen schlechten Lebens. Nein, nein, diese Menschen waren gebrochene Menschen. Es wurde Arbeitslosigkeit thematisiert, die in Amerika in der Depressionsphase Es ist jetzt noch nicht so weit, aber also wie gesagt, 29, die große Depression hat große Teile Amerikas und der ganzen Welt ganz tief heruntergerissen. Die Stimmung war miserabel. Bonnie und Clyde waren in der Zeit unterwegs. Ich meine, das sind alles Momente gewesen, die das Kino sich plötzlich einverleibt hat und genauso wiedergegeben hat. Und diese Filme, die damals gezeigt worden sind, Little Caesar zum Beispiel, Public Enemy, das waren Publikumsrenner. Die Leute wollten das auch sehen. Umso mehr war die Kirche alarmiert, dass Leute Geschichten über Mörder sehen wollen, die jetzt nicht ihrem gerechten Urteil überführt werden. Und das müsste so in die Richtung weisen. Diese Filme waren frei, diese Filme hatten ein unfassbar frisches Umgehen mit mit Sex. Also diese ganze Prüderie, die wir heute haben, die gab es damals nicht. Also das war wild, das war aufregend, das war sehr schönes, spannendes und ja, erwachsenes Kino aus Hollywood.
Zensur ist ja auch immer so ein klassisches Spiegel eigentlich so ein bisschen für den Zustand einer Gesellschaft. Und gerade an Filmzensur, finde ich, kann man persönlich immer ganz gut ablesen, worauf sich eine bestimmte Gesellschaft verständigt hat. Ja, was sind Bilder, die gezeigt werden dürfen? Was sind Themen, mit denen man sich auseinandersetzen kann? Wir haben das ja bis heute durchaus auch, dass es nach wie vor bestimmte Tabus gibt, ja, wo die Filmzensur auch heute noch greift, Sachen, die nicht öffentlich im Kino gezeigt werden dürfen. Was ist dann vielleicht charakteristisch für diese Zeit Mitte der 30er Jahre, dass dann auf einmal das Studiosystem in Hollywood selber sagt, wir unterwerfen uns jetzt diesem Hays Code oder wir unterwerfen uns diesem Zensursystem?
Ja, es ist Angst vor einer anderen Großmacht und es ist vor allem für die Kirche geschuldet. Also Amerika ging ja auch da, ne, es ist noch die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, in eine Richtung, also der Antikommunismus bricht erst später aus mit McCarthy in Amerika, aber der bricht ja nicht von irgendwo her und das ist nicht nur der gewonnene Zweite Weltkrieg mit der Erstarkung des Ostblocks und der Sowjetunion. In Amerika gab es von vornherein und gerade in Hollywood Ängste gegenüber kommunistischen Zügen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Oscars ja auch erfunden worden sind, weil man ja dieses ganze Unionizing verhindern wollte. Also man wollte nicht, dass die Regisseure ihre eigene Gewerkschaft gründen, die Bühnenbildner ihre eigene Gewerkschaft gründen. Da ist was in diesem urkapitalistischen Gedanken eines Filmstudios. Und damals ist Hollywood aufgeteilt unter 5, 6 Studios, Warner Brothers, Universal und so weiter. Und diese Angst, dass man diese Machtstruktur, die ja eine sehr hierarchische war, ja, dass das irgendwie demokratisiert werden könnte, dass das sich einer Gewerkschaftsstruktur unterordnen könnte, die ist da immer präsent. Hinzu kommt natürlich ein ganzer Wertekanon, der da mit aufgepfropft worden ist. Amerika ist ein puritanisches Land, die Ursprünge sind puritanisch. Sex, und das haben wir ja bis heute hin, Sexualität und Beziehungsformen, großstädtische Lebenswelten, Showbühnen, gibt es zwar alles da, also erinnere ich doch, die Zeit der Prohibition war gerade erst zu Ende, aber es gibt immer wieder diese Ängste in Amerika, dass das alles sich Bahn bricht und dass das ganze Land von einer Welle von, ja, Misbehaving, also schlechtem Benehmen durchzogen wird. Mhm. Also ich finde schon, dass du auch von heute immer sehr viel von Amerika mitbekommen, dieser Zwiespalt, zum einen frei, liberal zu sein, zum anderen dann doch einem gewissen Kodex, Moral und Wertvorstellungen, die sehr konservativ sind, selbst für europäische Verhältnisse, unterworfen zu sein. Und hier haben wir das nun mal ausgespielt auf der Ebene des Kinos.
Hm. Eine gewisse Doppelmoral, die sich natürlich da auch immer drin widerspiegelt. Und vielleicht ist es dann tatsächlich eher so etwas, man legt sich lieber selber ein Zensursystem an, bevor man es sich vom Staat aufoktroyieren lässt. Letzten Endes ist es ja so gewesen, dass die Studios damit etwas vorweggenommen haben, was ihnen von staatlicher Seite früher oder später wahrscheinlich so oder so gedroht hätte. Lass uns vielleicht noch ruhig noch ein bisschen beim Programm bleiben zum Schluss. Vielleicht noch ein paar Filme konkret herausgreifen, die dort im Arsenal zu sehen sein werden, weil das sind ja durchaus auch ein paar außergewöhnliche Sachen, die lange Zeit im Giftschrank lagen, von denen es auch gar keine deutschen Kopiefassungen gibt, die das Arsenal dort jetzt ausgegraben hat und vielleicht sogar da zum ersten Mal seit langer Zeit überhaupt wieder in der deutschen Öffentlichkeit zu sehen sind.
Ja, man muss wissen, dass diese Pre-Code-Phase, ist ja auch lustig, wir sprechen über den Code, aber es geht eigentlich um die Phase kurz vor dem Code, war eine Phase der Bad Girls, der Frauen. Das ist ein Kino, wo es Darsteller gab, die später, als der Code initialisiert worden ist und durchgesetzt worden ist, verschwanden. Also ich kann zum Beispiel einen Film empfehlen wie Babyface. Das ist ein sehr exemplarischer Film, verkörpert von zurzeit meiner Lieblingsdarstellerin, die ich neu entdecke, in die ich mich auch neu verliebt habe, Barbara Stanwyck. Sie spielt hier eine Frau, Lilly, die in so einer zwielichtigen Spelunke aufwächst und sich prostituiert. Also es ist quasi die Erfolgsgeschichte einer Prostituierten, denn sie steigt langsam rauf und das Arsenal zeigt hier eine restaurierte Fassung aus dem amerikanischen Library of Congress. Also wirklich eine Entdeckung. Das gleiche gilt lustigerweise für Red Dust mit Clark Gable, der auch so eine Figur dieser Pre-Code-Phase war. Wir kennen Clark Gable noch aus anderen Filmen, die dann später wichtig wurden. Denn wir dürfen nicht vergessen, der Hays Code hat dazu geführt, dass man sich in der Screwball-Comedy plötzlich gut amüsieren konnte, weil man da relativ sich ohne große Probleme und vor allem ohne Sex amüsieren konnte. Also der Hays Code hat da noch ein anderes Genre erfunden. Public Enemy wird gezeigt, klar, von William A. Wellman neulich wieder verfilmt von Michael Mann. Michael Verzeihung. Mann. Auch dort, wie gesagt, Gangster auf der Erfolgsspur, das sind Filme, die auch so aktuell sind. Aber wie gesagt, ich kann immer nur sagen, Filme mit Barbara Stanwyck oder Clark Gable, diese Leidenschaft zwischen ihnen, zwischen Mann und Frau, diese ja auch Perversion, die da durchaus mitschwingt, ja, diese Prostituierten-Dschungel, diese Kneipenspelunken, das ist, ja, das ist so, das, wenn das heute eine amerikanische Serie macht, ne, wenn sie dann so ein Klima heraufbeschwört, irgendwo in Boston oder was weiß ich, in Arkansas, dann finden das alle toll, aber das hat das Kino ja in der Hinsicht ja schon erfunden.
Let's Misbehave, Hollywood vor dem Hays Code 1930 bis 1934 heißt die Reihe im Arsenal. Ab 19. Juni geht's dort los und das genaue Programm findet man natürlich auf der Homepage vom Arsenal in Berlin und wir verlinken es natürlich auch bei uns auf der Seite detektor.fm. Vielen Dank, Patrick.
Bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.